Es gibt ja Bücher, die verborgt man einfach nicht, weil sie nämlich nicht zurückgebracht werden. An diesem Grundsatz musste ich gestern Abend denken, als ich mal wieder in der LTI, der Lingua Terzi Imperii, der Sprache des Dritten Reiches von Viktor Klemperer lesen wollte. Ich hätte es mir eigentlich vorher denken können. Und das ist mir mit der LTI auch nicht zum ersten Mal passiert, sondern zum zweiten Male. Und in den 60er Jahren besorgten sich westdeutsche Germanistikstudenten das Buch aus der DDR. Das Buch ist 1947 veröffentlicht. Was macht das Buch eigentlich so spannend?
Darauf gibt es sicherlich verschiedene Antworten. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also bei der Erstveröffentlichung 1947, war es eines der aufschlussreichsten und interessantesten und wichtigsten Dokumente für faschistische, nationalsozialistische Barbarei. Denn Klemperer hat ja diese gesamte Zeit von 1933 bis 1945 erst einmal nur gesammelt. Und aus dieser Sammlung ist dann überlagert natürlich auch von seinem persönlichen Schicksal, mit dem er ja nie gerechnet hat. Er hat sich ja immer als ein nationalbewusster Deutscher gefühlt und nicht als Jude, ist dann natürlich auch, und das ist die zweite wichtige Bedeutung dieses Buches, ein Lebensdokument Klemperers geworden. Also einmal sprachwissenschaftliches, linguistisches Zeugnis für die Sprache des Dritten Reiches und zum anderen aber auch ein Dokument für das Leben Klemperers, denn LTI ist letztlich ja nichts anderes als eine Kompensation der Tagebücher Klemperers, die dann erst sehr viel später bekannt geworden sind. Er hat aber immer darauf aufmerksam gemacht, dass LTI eigentlich zuerst einmal ein Tagebuch ist und dass die Tagebücher für ihn auch die Fundgrube gewesen sind. Wenn man nämlich die Geschichte von LTI sich dann mal anschaut, stellt man fest, die Probe aufs Exempel, er nennt das nämlich dann auch direkt so, hat er gemacht, als er auf der Flucht 1945 dann, besonders hier in Falkenstein im Vogtland, in einer Apotheke sich aufhaltend, noch einmal wissenschaftliche Bücher des Dritten Reiches sich vorgenommen hat und seine eigenen Notizen dann mit dieser Wissenschaftslektüre verglichen hat. Das heißt also, er prüft es dann ganz wissenschaftlich exakt und macht es dadurch handhabbar, eben auch als sprachsoziologisches Phänomen des Dritten Reiches. Darin liegt eine der ganz großen Bedeutungen, aber man darf die andere, diese individuelle dokumentarische des Tagebuchs, nicht vergessen.
Ja, wie ist denn das Buch damals in der Öffentlichkeit aufgenommen worden?
1947, das ist eine sehr große und sehr auffällige Aufnahme gewesen. Es erschien ja damals im Aufbauverlag Berlin 1947, gewidmet übrigens seiner ersten Frau mit dem Datum Weihnachten 1946. Es ist gleich in einer sehr großen Auflage, ich glaube 10.000 war das damals, erschien. Das war natürlich für 1947 eine ungeheuer große Auflage, wenn man sich überlegt, dass da ja noch Papierknappheit und Druckkapazitäten und so weiter nicht ausreichten. Es ist dann sofort auch aufgenommen worden als das erste große wissenschaftlich-analytische Dokument dieser Zeit, die gerade abgelaufen war, und hat diese Bedeutung eigentlich nie verloren. Wobei man natürlich dann noch etwas anderes hinzufügen muss. Die Bedeutung dieses Buches wurde verstärkt dadurch, dass natürlich Klemperer dann sehr schnell eine Professur übernahm, hintereinander dann drei Professuren hatte, in Greifswald, in Halle an der Saale und in Berlin, und dass er ein ausgezeichneter und vorzüglicher Hochschullehrer war, der ganze Schülergenerationen emporzog, und ich selber bin also mit einigen dieser Schüler heute noch bekannt, die heute noch von ihm schwärmen und die natürlich dann über ihn als Person auch wieder an dieses Buch LTI unaufhörlich herangeführt wurden, sodass es also über, man muss sagen, eine ganze Generation von nachfolgenden Hochschullehrern, besonders in der Germanistik, dann ein Fachbuch und ein biografisches Dokument gleichermaßen gewesen ist.
Warum heißt das Buch jetzt LTI?
Er ist davon ausgegangen, dass er sagt, es ist die Sprache des Dritten Reiches. Der Begriff Drittes Reich hat ja mehrere Bedeutungen. Es ist ja nicht nur die politische Einrichtung dieses faschistischen Staates zwischen 33 und 45 gewesen, der also einem Zweiten Reich, das war dieses Reich von 71 bis 1918, und einem Ersten Reich, das war das Reich bis 1806, folgen sollte, sondern das Dritte Reich ist ein Mythologem letztlich, also eine mythische Geschichte, das Dritte Reich als das Reich der endgültigen Erlösung der Menschheit. Das hat mit dem Nationalsozialismus also überhaupt nichts zu tun, geht letztlich auf das Alte Testament zurück, ist von dort an weiterentwickelt worden und hat insbesondere im ausgehenden 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt. Da suchte die europäische Kultur und Kunst nach diesem Dritten Reich. Sie haben ein ganz großartiges literarisches Dokument bei Henrik Ibsen in seinem großen Stück Kaiser und Galiläer. Dort wurde das Dritte Reich gesucht, unter anderem. Es gibt es also bei vielen, vielen anderen Schriftstellern. Und nun hat Klemperer im Grunde genommen dieses Mythologem, was ja noch da war, was also außerhalb des Dritten Reiches als politischen Begriff, dieses Mythologem im Grunde genommen dadurch freigemacht wieder, hat gesagt, es gibt drei politische Reiche. Das war dieses Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das war das Deutsche Reich von 1871 und das ist nun jetzt die Sprache des Dritten Reiches. Die Nazis haben sich ja selbst als Drittes Reich bezeichnet. Dass er das nun dann lateinisch geprägt hat, hängt natürlich damit zusammen, dass die Nazis eine Menge von solchen Attributierungen dem Lateinischen genommen haben. Geht ja hin bis zu dem Faschismus, der ja aus dem Italienischen kommt, von den Fazies her, den Liktorenträgern. Das heißt also, er will einerseits sagen, es gibt eine europäische politische Entwicklung, wie wir das etwa bei den Italienern schon vorgemacht bekommen haben. Und die Deutschen haben es dann sehr viel brutaler, sehr viel perverser, sehr viel verbrecherischer weitergeführt. Und zum anderen ist eben dieses LTI-Dokument dafür, dass es eine politische Größe geworden ist. Und mit diesem philosophischen Begriff des Dritten Reiches, der natürlich immer denunziert geblieben ist dadurch, aber eigentlich nichts zu tun hat.
Was ist denn nun das Eigene an der Sprache des Dritten Reiches? Also das Besondere, was ja der Viktor Klemperer in der LTI herausgearbeitet hatte.
Das Überzeugendste an diesem LTI von Klemperer ist, dass er Beispiele hernimmt, übrigens die dann erst eben in dieser Zeit vom April, also vom Februar 1945 an, wo er dann auf der Flucht von Dresden ist, in den Ruhepunkten, wieder auch in Falkenstein hier, da fällt ihm zum Beispiel eine Literaturgeschichte, eine faschistische Literaturgeschichte von Walter Linden in die Hände und eine deutsche Geschichte. Und da macht er nun Folgendes, er sagt, was haben denn diese Leute vorher veröffentlicht und was haben sie denn später veröffentlicht? Und da kommt er nun auf bei dieser, er nennt diese Untersuchung dann direkt, das ist eines der letzten Kapitel in LTI, die Probe aufs Exempel, da kommt er darauf, dass zum Beispiel diese beiden Wissenschaftler, also der Historiker und der Literaturwissenschaftler, dass die ein sehr breites Vokabular der wissenschaftlichen Betrachtung am Ende reduzieren auf Grundbegriffe, mit denen sie die spezifische nationalsozialistische Wesensheit, das ist zum Beispiel ein solcher Begriff, dann beschreiben. Dazu gehört zum Beispiel diese unaufhörliche inflationäre Verwendung von ewig. Alles ist ewig, die Ostmark ist ewig, die Ostmark muss heimfinden. Heimfinden ist ein weiterer solcher Begriff. Und er kommt dann dazu, dass er sagt, eigentlich hat der Faschismus sich dann, übrigens verwendet er, das ist auch ganz aufschlussreich, immer wieder den Begriff Faschismus, weil immer gesagt wird, der ist für das die deutsche Geschichte nicht so recht verwendungsfähig, sondern sei nur für die italienische da. Er verwendet ihn und weiß natürlich als Romanist sehr genau, was er damit tut. Er sagt, man hat auf ganz wenige Begriffe sich dann festgelegt, zum Beispiel solche Begriffe wie volkhaft, arthaft. Und alles, was nicht volkhaft und nicht arthaft war, das war also Unart oder Nichtvolk, Unvolk, und das musste also vernichtet werden. Also sozusagen eine Reduzierung auf eine Begrifflichkeit, die spezifisch geschaffen worden ist, um nationalsozialistischem, ideologischem Denken gerecht zu werden und womit damit aber die Breite etwa auch eines philosophischen Denkens, eines politischen Denkens auf ganz wenige Begriffe eingeschränkt wird. Und wer diese Begriffe nicht in Anspruch nehmen kann, der ist kein Deutscher. Also zum Beispiel Ludwig Birne, der Name wird ja noch bekannt sein, ein ganz berühmter Essayist, Kritiker aus der Zeit Heinrich Heines, auch ein Gegner von Heinrich Heine, Ludwig Birne, der eigentlich Löb Baruch heißt und ein Jude ist, der wurde eben dann im Dritten Reich als ein Mensch beschrieben, das macht Klemper in LTI zum Beispiel an diesem Beispiel deutlich, der an der Entfernung vom arthaften Staatsdenken gearbeitet habe. Entfernung vom arthaften Staatsdenken. Das ist so ein Begriff. Das heißt also, Politik, Ideologie, faschistische Ideologie vor allen Dingen, festgelegt auf einige ganz wenige Versatzstücke, die dann immer wieder eingehämmert werden und zu denen man sich bekennen muss. Wenn man sich nicht dazu bekennt, ist man ein Undeutscher und muss vernichtet werden.
Sie hatten jetzt eben auch solche Begriffe wie wesenhaft genannt. Ja. In der LTI beschäftigt er sich auch mit den Substantivierungen von Worten. Welche Bedeutung hatten das gehabt?
Eine besondere Bevorzugung von Substantiven ist eigentlich bei ihm, soweit ich das sehe, nicht da, sondern er nimmt alle Wortarten her. Besonders übrigens, besonders nachdrücklich sind es eben die Attribute, die ihm auffallen, weil er sagt, sehr oft ist es einfach so, dass man diese Attribute davor setzt und schon hat man eine neutrale wissenschaftliche Beurteilung ins Faschistische übernommen. Er macht das zum Beispiel an einem Beispiel deutlich: Ludwig Uhland, dieser große deutsche Balladendichter, volkstümliche Romantik auch vertretend. Dieser Uhland taucht in Literaturgeschichten auf, immer als ein Dichter von Lyrik und Balladik. Und nun setzt ein dieser Walter Linden als Nazi-Literaturwissenschaftler nichts anderes als volkhafte Lyrik davor und plötzlich ist Uhland integriert in das nationalsozialistische literarische Traditionsbewusstsein. Volkhafte Lyrik und Balladik zur Wiedererweckung des Artbewusstseins. Dort haben Sie dann zwei Begriffe, wo Sie Substantive haben, Wiedererweckung und Artbewusstsein. Aber Artbewusstsein ist natürlich im Grunde nur das Substantiv zu volkhaft und artgetreu oder artecht, wie auch immer wieder arteigen, Geistesheroen, germanische Lebensschau, die völkische Macht. Nun, da übernimmt er den Zentralbegriff des Völkischen, der ja aber aus dem 19. Jahrhundert kommt und den die Nazis dann erst übernommen haben. Also es ist, glaube ich, keine besondere Betonung einer Wortart, sondern es ist mehr die Semantik der Worte, die Klemperer dazu angeregt hat, diese Sammlung zuerst einmal, das ist ja nichts anderes zuerst als eine Wortsammlung, die er macht, vorzunehmen. Die eigentliche Interpretation und Deutung dieser Sammlung, die nimmt er ja dann erst nach 1945 vor, als er dieses Buch zu Ende schreibt oder eigentlich wirklich zum Buch werden lässt.
In der Sprache fließen ja auch die humanistischen Grundwerte in der Gesellschaft ein.
Ja.
Wie ist denn mit diesen humanistischen Sprachbeständen in der LTI umgegangen worden? Der Faschismus ist ja nicht unbedingt als eine humanistische Gesellschaft bekannt.
Nein, nein. So ein Begriff wie Humanismus ist natürlich sehr fremd, beziehungsweise man versucht Humanismus sehr schnell auch dann umzudeuten. Klemperer findet zum Beispiel dann in dieser Literaturgeschichte von Walter Linden so ein Beispiel dafür, dass er den Humanismus geradezu denunziert. Bei Walter Linden steht zum Beispiel bei der Beschreibung der frühen germanischen Dichtung, es geht ja auch bei Linden oder überhaupt im Nationalsozialismus selten um Deutsches, es geht immer um Germanisches. Und da findet er zum Beispiel bei der Beschreibung der Renaissance eine Formulierung, die ich hier gerade vor mir liegen habe. Der Humanismus ist außerhalb Italiens zum Gegensatz des Volkstümlichen und Arteignen geworden. Man muss sich das mal vorstellen. Also in Italien, da geht's ja nur schlecht, da muss man ihn, diesen Begriff Humanismus erhalten, weil man da die großen Humanisten der Renaissance hat. Da kann man ihn nicht wegnehmen. Aber außerhalb Italiens ist er der Gegensatz des Volkstümlichen und Arteignen. Also der Humanismus als der Gegensatz zum Faschistischen, so ließe sich das etwas vereinfacht sagen.
Die Nazi-Propaganda hat ja vor allem versucht, durch eigene Sprachkonstruktion den politischen Gegner oder das Anderssein, das Andersdenken zu denunzieren. Und am Humanismus haben sie das eben gezeigt. Es gibt bestimmte Begrifflichkeiten, die aus der Tradition der kommunistischen Arbeiterbewegung kommen, wie zum Beispiel Klassenkampf oder Arbeiterklasse. Wie ist der Faschismus damit umgegangen? Wie hat das Viktor Klemperer beschrieben?
Eigentlich gar nicht. Derartige Begriffe haben die im Grunde nicht aufgenommen, sondern Arbeiterklasse, das fungierte und firmierte unter dem Oberbegriff Bolschewismus. Da wurde alles subsumiert, was in irgendeiner Weise mit den kommunistischen, auch sozialdemokratischen Bestrebungen im Gange war. Vielmehr hat man bei der Verwendung, aber auch dem Vorgehen gegen Arbeiter und gegen ihre politischen Zielstellungen und ihre ideologischen Programme, die sie ja entwickelt hatten, hat man die Methode sehr viel rabiater angewendet, indem man ihre Begriffe gar nicht mehr benutzt hat, sondern sie mit beleidigenden Worten oder mit beleidigenden Umschreibungen versehen hat. Es gibt übrigens dafür ein sehr interessantes Beispiel. 1987 hat ein Prozess stattgefunden gegen den Nazi-Verbrecher Henry Schmidt. Dieser Henry Schmidt hat eine ganz umfangreiche Rolle bei Klemperer gespielt, indem er nämlich in Dresden für die Beseitigung der letzten Juden verantwortlich war. Er hat am 13. Februar 1945 früh das Kommando gegeben, dass diese letzten Juden aus Dresden abtransportiert werden sollten. Das wurde nur verhindert durch den Bombenangriff, der dann am Abend kam. Und dieser Henry Schmidt hat 1987 vor Gericht gestanden und da hat man als Zeugen nicht Klemperer, der ja tot war, aufgerufen, sondern sein LTI und hat aus LTI einige Beschreibungen übernommen und vorgelesen, in denen der Schmidt eine Rolle spielt. Und da haben Sie dann so etwas. Sie wissen ja, dass seit 1938 dann sich die Judenverfolgung in Deutschland verschärfte, unter anderem dann auch dadurch, dass alle Juden, alle männlichen Juden, den Namen Israel führen mussten. Klemperer hieß dann Viktor Israel Klemperer. Und dieser Schmidt, das beschreibt ja nun den LTI, dieser Schmidt macht dann zum Beispiel Folgendes, als Klemperer ihm vorgeführt wird, zugeführt wird, da sagt er nicht etwa, Sie müssen jetzt hier eine ordentliche Meldung machen, Viktor Israel Klemperer, sondern er sagt auf zwei Schritt einen Tisch, hier ist der Jude Paul Israel Dreckvieh. Das haben Sie, ein solches Beispiel. Da wird nicht mehr der Familienname hergenommen, der ja zuerst einmal neutral ist, sondern weil es ein Jude ist, wird er sofort abgewertet. Und das macht ein faschistisches Wortmaterial fast überall, wo es um Gegner geht, wo es also um Leute geht, die man entweder vernichten will, wie in diesem Falle Klemperer, oder wo es dann also um Arbeiter geht oder insbesondere natürlich die KPD, die ja sowieso kaum noch eine Rolle spielt, weil sie ja weitgehend vernichtet war und nur noch ganz kleine Zellen im Untergrund existierten. Also es wird ausgetauscht, die neutrale Bewertung, die neutrale Bezeichnung durch eine diffamierende Bezeichnung. Das ist ein ganz typisches Verfahren, was Klemperer im LTI ja beschreibt. Übrigens, in diesem Prozess dann wurde Herr Schmidt gefragt, können Sie sich erinnern, dass ein solcher Vorgang stattgefunden hat? Und da sagt er dann, das kann sich durchaus während meiner Dienstzeit so ereignet haben. 1987 war das. Also bis dahin hat er weder in irgendeiner Weise ein Gefühl der Reue oder der Scham gehabt, sondern sagt, ja, das hat so sein können.
Wie ist der Prozess ausgegangen?
Ich glaube, also der ist damals lebenslänglich verurteilt worden, das weiß ich aber jetzt nicht mehr ganz genau. Da müsste man nochmal nachgucken. Es ist damals sehr umfangreich darüber berichtet worden in der Presse der DDR. Interessant, aber auf alle Fälle in dem Zusammenhang, in unserem Zusammenhang, über den wir jetzt gerade sprechen, ist, dass dort ein Buch als Zeuge auftrat.
Wir hatten jetzt gerade auch schon vom Antisemitismus geredet. Wie bewertet Viktor Klemperer den Antisemitismus der Nazis? Stellt er ihn in eine fortlaufende Tradition bisheriger Judenfeindlichkeit oder sagt er, der Antisemitismus der Nazis ist etwas Spezifisches?
Ja, auch das ist wiederum ein differenzierter Prozess bei ihm, weil er sich nicht als Jude fühlt. Es gibt eine sehr schöne Stelle einmal in seinen Tagebüchern, wo er beschreibt, dass erst die Nazis ihn zum Juden gemacht haben. Er stammt zwar aus einer jüdischen Familie, natürlich weiß er das. Sein Vater ist Rabbiner gewesen, aber er hat 1912 sich zum Protestantismus bekannt und hat eigentlich nie einen Gedanken daran verschwendet, ob das er Jude ist von seiner Herkunft. Er ist Kriegsfreiwilliger gewesen im Ersten Weltkrieg. Er ist also anerkannter Deutscher gewesen, ausgezeichnet, dekoriert und alles. Das hat also nie für ihn eine Rolle gespielt, dass er Jude war. Insofern wurde er von dem Antisemitismus regelrecht überrollt. Damit hatte er nicht gerechnet. Und aus diesem Grunde wird er natürlich zuerst einmal mit ganz brutalen Lebensbedingungen konfrontiert. Also man nimmt ihm zum Beispiel 1935 seine Professur an der TH in Dresden. Man nimmt ihm dann 1940 sogar sein Haus, was er sich erst 1934 sehr mühsam und mit viel Entbehrung hat bauen lassen. Er wird dann in Judenhäuser gesperrt, in denen er dann bis 1945 lebt. Sodass also Antisemitismus ihm zuerst einmal immer begegnet als eine aktuelle Erscheinung des deutschen Faschismus. Auf die historischen Dimensionen dabei kommt er nur höchst selten zu sprechen, weil er selber ja nicht als eine Brücke dasteht zwischen einem historischen antisemitischen Denken und dem aktuellen Vorgängen. Im Laufe der Zeit allerdings kommt er dann in den Tagebüchern immer wieder dazu, dass er überlegt, woher denn eigentlich die Ideologie, die ideologische Grundlage dieses Antisemitismus kommt. Die praktische, das ist ihm natürlich klar, die praktische ist, dass die Juden ausgemerzt werden sollen, dass dort überall Deutsche an diese Stellen kommen. Aber als er dann darüber nachdenkt, kommt er natürlich darauf, dass es eine lange Tradition, eine lange geistliche Tradition des Antisemitismus gibt, die nicht nur in Deutschland von ihm gefunden werden. Er sieht das zum Beispiel in Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts vorbereitet, sieht auch die Bedeutung Chamberlains, der ja nur als Antisemit in Deutschland besonders viel Einfluss gehabt hat. Und er sieht das natürlich dann zurückgehen letztlich, und da ist er auch ein Mann, der selbst etwas in Unsicherheit kommt, wie weit, ich sage jetzt nicht mitschuldig, er sich gemacht hat an solchen geistlichen Brücken, sondern wie weit er das nicht frühzeitig genug erkannt hat. Er sieht nämlich zum Beispiel dann, dass ein Weg führt von Chamberlain aus dem beginnenden 20. Jahrhundert bis zurück zu dem Franzosen Gobineau, dessen Essay sur la Ligue des Races Humaines er dann als eine der Ursachen und die Anfänge findet. Und das ist ja nun schon Mitte des 19. Jahrhunderts, dieses vierbändige Werk von Gobineau erschien 1853. Da geht er also, das dann findet, und das ist ja nun sein Fachgebiet, er ist ja Romanist. Dann geht er sehr gründlich und sehr genau auf diese Einzelfälle aus, unterscheidet aber natürlich sehr genau diese geistigen Strömungen und diese brutale Pervertierung, die nun nach 1933, aber dann ganz besonders nach 1938 einsetzte.
Dr. Klemper hat ja immer wieder einer doch sprachlichen Schulerei, gerade auch im Umgang der Faschisten mit Wörtern und mit Ausdrücken geredet. Ja. Dagegen, und ich glaube, das war eigentlich auch der Grund seiner Tagebücher und letztlich auch der LTI, hat ja Viktor Klemperer doch sein sehr feines Empfinden von Sprachkultur gesetzt und hat sich auch daran immer festgehalten. Kann man bei Viktor Klemperer in seinen philologischen Betrachtungen von einem Reinheitsgebot in der deutschen Sprache ausgehen, was er hochhält?
Ja, Reinheitsgebot würde ich das sicherlich nicht nennen, das klingt so sehr nach dem Bier. Das ist, glaube ich, für ihn als Wissenschaftler und als Sprachwissenschaftler, als Linguist, eine Art eingeborene Haltung, angeborene und dann noch natürlich durch Disziplin anerzogene Haltung. Sie müssen ja bedenken, er ist Romanist und er hat sich also sehr gründlich beschäftigt mit der französischen Literatur des 18. Jahrhunderts. Und diese französische Literatur und dieses 18. Jahrhundert hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass die Sprache ein ganz wesentliches Medium des Denkens gewesen ist. Es ist ja noch nie vorher so präzise gesagt worden, dass Sprache Ausdruck des Denkens ist. Das sind die französischen Enzyklopädisten, mit denen er sich natürlich sehr, sehr gründlich beschäftigt. Und aus diesen französischen Enzyklopädisten, also insbesondere Voltaire und Diderot, entsteht ja dann diese berühmte Enzyklopädie, die also sowohl natürlich eine Art geistig-intellektuelles Sammelsurium des Denkens Europas wird, aber natürlich auch ein sprachliches. Das sind natürlich alles Dinge, die Klemperer geprägt haben. Aber ich glaube nicht, dass man von ihm bei ihm sagen kann, er hat also ein Reinheitsgebot der Sprache verkündet, sondern er hat einfach das, was er als Wissenschaftler gelernt hat und als Mensch sich anerzogen hat, jederzeit auch praktisch angewandt. Und das gehört natürlich auch zu seinen Verdiensten, wie überhaupt der Wissenschaftler Klemperer außerhalb von LTI sehr schlecht wegkommt. Man beachtet ihn eigentlich kaum. Und das ist auch ein Fehler. Klemperer hat als Romanist mit seinen beiden großen Werken, einmal der vierbändigen Geschichte über die Geschichte der französischen Literatur von Napoleon bis zur Neuzeit und die andere, diese Geschichte der Literatur des 18. Jahrhunderts, hat er natürlich eine maßstabsetzende Leistung als Wissenschaftler auch vollbracht. Das sollte man immer wieder auch erwähnen, denn das gehört zu seiner geistigen Bildung und Erziehung und auch zu seinem Traditionsbewusstsein und zum Wertebewusstsein natürlich dazu.
Das Buch LTI war ja von Viktor Klemperer als ein Aufklärungswerk über den manipulativen Einsatz von Sprache gedacht. Und wenn wir uns heute in die heutige Zeit hineinversetzen, kann man sagen, dass die Menschen heute aufgeklärter oder selbstbestimmter leben? Oder ist das Buch eher eine Hilfe zur sprachlichen Manipulation von Menschen?
Tja, wissen Sie, jede Gesellschaft hat ihre Sprache. Es gibt keine Sprache, die abstrakt über politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sich bewegt. Und insofern hat natürlich auch unsere Zeit heute ihre Sprache. Und diese Sprache ist Ausdruck ihres Denkens. Insofern hat Klemperers LTI sicherlich auch heute noch eine große Bedeutung. Denn wenn man es wieder liest, dann stellt man fest, dass vieles von dem, was er an Wortmaterial zusammenstellt und indem er dann nachweist, dass sich in diesem Wortmaterial faschistisches Denken niederschlägt, dass dieses Wortmaterial heute auch wieder oder noch immer ganz selbstverständlich verwendet wird, ohne dass sich die Menschen Gedanken darüber machen, was im Hintergrund ihres Denkens sich dabei eigentlich vollzieht. Besonders so in diesen Alltagsbegriffen wie prima. Kommt ja alles aus dieser Wertvorstellung dieses LTI. Das wird bei ihm ja auch alles genannt. Also insofern ist es sicherlich eine große Leistung von ihm gewesen, das akkurat für die Zeit erst einmal zu untersuchen. Aber es wäre heute durchaus auch eine Schulungsaufgabe, dass man LTI sehr gründlich wieder liest, auszugsweise studiert und sich bemüht, bestimmte Begrifflichkeiten, die wieder sehr selbstverständlich verwendet werden, am besten eigentlich auslassen sollte. Das gilt für solche Begriffe wie Privilegierte, die er ziemlich eindeutig auf die LTI zurückführt. Wer ist privilegiert? Er zahlt weniger Steuern als wir. Er braucht nicht im Judenhaus zu wohnen und solche Dinge. Also das sind alles Sätze, die in der LTI bei ihm vermerkt werden. Privilegiert, so sagt er an einer Stelle, ist das zweitschlimmste Wort der Judensparte meines Lexikons. Das Schlimmste bleibt der Stern. Und insofern hat LTI von seiner Aktualität nichts verloren. Außer der Tatsache, dass diese geballte nationalsozialistische Sprache an Bedeutung verloren hat. Aber in Einzelelementen hat sie sich durchaus bis heute erhalten. Und wir finden zum Beispiel bei den Rechten sie fast ungebrochen wieder bis zum heutigen Tag.